Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Zunächst möchte ich mich aber vorstellen, weil es immer ganz gut ist, wenn man etwas von dem Hintergrund dessen weiß, der einen Vortrag hält. Also zunächst einmal, ich komme aus einer kleinen Stadt namens Dillenburg, vielleicht kennen manche, zwischen Siegen und Gießen, die Stadt Wilhelm von Oranien, das ist der Freiheitskämpfer der Holländer und deshalb spielt die holländische Fußballnationalmannschaft in den Vereinsfarben von Dillenburg, nämlich in Orange, und singt auch immer ein Lied vor jedem Länderspiel über einen Dillenburger, nämlich Wilhelmus von Nassauen. Vielleicht, wenn Sie das jetzt hören, heute Abend spielt Deutschland gegen das, können wir jetzt nicht hören, weil wir ja hier sind. Aber falls es dann beim Turnier, dass ein Länderspiel gibt zwischen Deutschland und Holland, müssen Sie immer mal darauf achten, das fängt immer an, Wilhelmus von Nassauen, bin ich von deutschem Blut. Das ist also ein Hinweis auf Dillenburg. Und wie Sie sich denken können, war ich in Dillenburg auf dem Wilhelm von Oranien Gymnasium. Das Gymnasium heißt eben so. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus und das ist nicht unwichtig vielleicht für die Frage von heute Abend. Ich möchte also zunächst etwas sagen bei meiner Vorstellung über meine Beziehung zu diesem Thema der Auferstehung. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus und bin erst als Student, als Doktorand der alten Geschichte Christ geworden. Der Ausgangspunkt liegt aber im Gymnasium zu Dillenburg. Das war damals so, in der Oberstufe mussten wir uns entscheiden zwischen sprachlichem Zweig und mathematischem Zweig. Und ich habe damals den sprachlichen Zweig gewählt. Das hat aus meiner Klasse nur noch ein anderer Junge gemacht. Die Jungs sind alle mathematischen Zweig gegangen, nur wir beide sind sprachlichen Zweig gegangen. Und jetzt waren wir die beiden letzten übrig gebliebenen Jungen aus unserer Klasse und mussten dadurch natürlich auch eine Art Notgemeinschaft bilden und saßen dann nebeneinander. Und dieser Junge war Christ. Und er sagt zu mir, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Das fand ich eine ganz verblüffende Mitteilung. Und habe die anderen in der Klasse gefragt, was sie über den denken. Da haben die gesagt, naja, der ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das stimmt, seine Eltern waren auch Christen. Mich hat das aber nicht 100% überzeugt, weil er sein Christsein nicht mit seinen Eltern begründet hat, sondern mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und die hat ja mit seinen Eltern nichts zu tun. Und das hat mich dazu geführt, das Neue Testament zu lesen. Natürlich auch, weil ich interessiert war. Ich habe mir überlegt, wofür lohnt sich eigentlich der Einsatz meines Lebens? Was ist der Sinn des Lebens, wenn mit dem Tode alles aus ist? Das war die Frage, die mich beschäftigt hat. Und jetzt kommt er daher und sagt, Jesus von den Toten auferstanden. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und war gerade diese Frage, die eben ja in der Einleitung auch schon erwähnt wurde, für mich auch von Bedeutung. Was würden eigentlich Historiker dazu sagen? Also sozusagen die Wissenschaft, ist jetzt die Frage der Auferstehung von Jesus sozusagen eine rein religiöse Frage? Als Christ muss man dran glauben, sozusagen geht gar nicht anders oder eben eine theologische Frage. Oder steckt da mehr dahinter? Was können Historiker dazu sagen? Ich möchte also heute Abend Ihnen einiges von dem sagen, was ich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte bei der Beschäftigung mit diesem Thema herausgefunden habe. Ich möchte vorher noch einen anderen Satz sagen zur Einleitung. Bei mir zu Hause war ein Wort meines Vaters ziemlich prägend. Der hat immer, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, gesagt, alles gelogen. Und wenn meine Mutter gesagt hat, was die Nachbarin gesagt hat, hat er gesagt, alles gelogen. Wenn Sie in einer Umgebung aufwachsen, wo alles, was man Ihnen mitteilt, mit dem Satz unterlegt wird, alles gelogen, haben Sie sehr gute Aussichten, ein ausgesprochen misstrauischer Mensch zu werden. Und das bin ich geworden, bin ein ausgesprochen misstrauischer Mensch. Und das hat natürlich auch eine Rolle gespielt beim Umgang mit dem Neuen Testament. Alles gelogen. Da muss man erstmal durchkommen, durch diesen Familienspruch. Alles gelogen. Ich habe in Gießen, das ist die nächste Universität, zu Dillenburg und vor allen Dingen in München alte Geschichte studiert. Unter alter Geschichte versteht man die Zeit von Beginn der Erfindung der Schrift, so ungefähr 3000 vor Christi Geburt, bis Beginn des Mittelalters. So etwa 300 bis 500 nach Christi Geburt. Das legt jeder Professor selbst fest, wann seiner Meinung nach das Mittelalter beginnt. Das ist ja eine rein menschliche Einteilung. Also das ist so im Schrift, das ist der entscheidende Punkt. Beginn der schriftlichen Überlieferung bis Beginn des Mittelalters. Und das habe ich eben studiert und habe auch, um meine Marktchancen zu erhöhen, Ägyptologie studiert. Also Hieroglyphen und auch einiges andere. Ja, und da wissen Sie schon einiges zu meiner Biografie, wie ich dazu komme, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich bin als Doktorand der alten Geschichte Christ geworden. Und Sie wissen eben auch einiges, dass ich eben nicht aus einem christlichen Elternhaus komme, sondern dass dann, als ich Christ wurde, und ich bin Christ geworden, auch durch die Beschäftigung mit der Auferstehung. Das war für mich eigentlich die grundlegende Frage. Hält das einer wissenschaftlichen Überprüfung stand oder nicht? Und was bedeutet das? Das hat mein Leben komplett revolutioniert, in eine völlig andere Richtung gebracht. Das kann ich schon sagen. Ich bin dafür ausgesprochen dankbar. Es gibt ein weiteres Ereignis, was für mein Leben auch, könnte man sagen, revolutionär war. Und das hängt mit der DDR zusammen. Ich habe, da war ich 29, geheiratet, im zweiten Jahr unserer Ehe. Wir hatten einen 10 Monate alten Sohn, sind wir in die DDR gefahren. Ich bin Ende der 70er Jahre regelmäßig in der DDR gewesen und habe hier Vorträge gehalten. Das war mir nicht erlaubt zu tun. Ich war nirgendwo auf der Liste als Redner. Und bei größeren Sachen, das war damals, bei dieser Woche, als ich mit meiner Frau Ende der 70er Jahre hier war, war ich auch in Halle. In Halle war ein Wochenende mit einer Jugendkonferenz mit etwas mehr als 100 jungen Leuten. Und da gab es einen Referenten, der auf der Liste war. Und da musste ja alles beim Staat eingereicht werden. Wer wann, wo, wie, spar. Ich stand überhaupt nicht auf der Liste. Aber ich war sozusagen der Hauptreferent der Tagung. Und das hat man dann so gemacht, dass man nach der Begrüßung hat man gesagt, also wir haben heute einen ganz besonderen Gast unter uns. Der hat eine ganz lange Reise hinter sich. Also die Reise von Westen nach Ost war wirklich sehr lang. Die von Ost nach West war natürlich noch länger, weil es war außerordentlich schwierig, von Ost nach West zu kommen. Und weil der so eine lange Reise hinter sich hat, darf der jetzt ein etwas längeres Grußwort halten. Und dann habe ich halt die vor mir sitzenden 100 oder wie viele waren Jugendlichen 45 Minuten lang gegrüßt. Und dann konnte man auch am nächsten Tag, dann gab es natürlich den Referenten, der eigentlich der Referent war, der hat auch seine Sachen da gemacht. Und am nächsten Tag hatte man gesagt, wir haben jetzt Möglichkeit zu rückfragen. Hat einer irgendeine Frage zu irgendwas, was an dem Wochenende besprochen worden ist? Jetzt weiß ich nicht, ob das vorher abgesprochen war. Jedenfalls hatte dann eine junge Frau eine Rückfrage an mein Referat, an mein Grußwort, das ich da gehalten habe. Und dann habe ich ganz kurz einen Blickkontakt mit den Veranstaltern gehabt und haben die genickt. Und dann habe ich diese Frage ganz kurz und knapp in 45 Minuten beantwortet. Das ist aber jetzt keine Drohung, wenn Sie eine Frage haben. Also ich kann auch versuchen, kürzer Fragen zu beantworten. Also das war damals eben, so war es halt damals. Ich bin da regelmäßig in die DDR gefahren, meist ein oder zwei Mal, dann für ein oder zwei Wochen. Und ich hatte keinen Kontakt mit den meinen Leuten in der DDR. Wir haben Dinge ausgemacht, dann gab es keinen Briefen, keinen Telefonkontakt, wurde sowieso alles abgehört, alles durchgelesen. Und dann kam ich wieder zurück und dann wurde manchmal das Programm kurzfristig auch ganz erheblich verändert, was dann auf mich zukam. Aber diese Fahrt war etwas Besonderes. Auf dem Rückweg, bereits im westlichen Teil Deutschlands, hatten wir einen sehr schweren Verkehrsunfall, den ich als Einziger überlebt habe. Meine Frau und unser Sohn sind bei diesem Unfall ums Leben gekommen. Das ist natürlich auch ein zentrales Ereignis meines Lebens. Damit kennen Sie schon zwei der zentralen Ereignisse meines Lebens. Ich habe später wieder geheiratet. Meine Frau ist auch heute mit dabei. Wir haben eine Tochter mit Down-Syndrom und wohnen jetzt in Marburg. So viel zu der Vorrede, dass Sie wissen, was der Hintergrund ist von dem, worüber ich jetzt hier heute Abend spreche. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, die Bedeutung des Themas. Also ich habe ja am Anfang bei meiner Vorstellung gesagt, warum das Thema für mich von Bedeutung ist. Das war für mich der Ausgangspunkt, mich überhaupt mit dem Christentum zu beschäftigen, durch den Schulfreund, der natürlich auf mich einen glaubwürdigen Eindruck gemacht hat. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, der glaubt das, was er sagt. Das war für mich irgendwie schon Motivation. Und es war auch so, dass mich das Thema interessiert hat. Das muss ich auch sagen. Mehr als meine Klassenkameraden. Die hat es nicht interessiert. Das muss man auch sagen. Die waren ganz schnell fertig mit ihrer Antwort. Ich war nicht so schnell fertig, weil ich immer dachte, das muss man doch irgendwie versuchen zu überprüfen. Und das Thema ist ja generell für den christlichen Glauben außerordentlich von Bedeutung. Also im 1. Korintherbrief, in Kapitel 15, da schreibt Paulus, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Also sei so, sogar kann der Satz sagen, es sei denn noch in euren Sünden, also dann hat das alles, Sündenvergebung, ganz wichtiger Punkt im christlichen Glauben, spielt alles keine Rolle mehr. Sondern der entscheidende Punkt ist die Auferstehung. Und das können Sie auch ganz leicht sehen, wenn Sie also zum Beispiel die Briefe lesen, kommt eigentlich in jedem Brief was zum Thema Auferstehung vor. Wenn Sie sich die Reden ansehen in der Apostelgeschichte, kommt immer wieder die Auferstehung vor. Das ist das ganz zentrale Ereignis, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und die Christen bedenken das natürlich auch, dass es ein, oder die Evangelien, alle schließen mit Berichten über die Auferstehung. Also das ist das ganz Zentrale im Neuen Testament und für den christlichen Glauben das ganz Zentrale. Viele denken ja, im christlichen Glauben geht es um Dogmen, um Ethik. Ja, es geht auch natürlich auch um Ethik. Aber ganz entscheidend ist natürlich die Auferstehung von Jesus Christus. Und deshalb feiern Christen, das haben wir ja wenigen Tagen vor uns, Ostern, einmal im Jahr als ganz besonderen Tag, die Erinnerung an die Auferstehung. Eigentlich muss man sagen, die Christen feiern jeden Sonntag als Tag der Auferstehung. Denn die meisten Gemeinden weltweit haben sich dazu entschlossen, ihren Gottesdienst sonntags durchzuführen, in Erinnerung, dass Sonntag der Tag der Auferstehung ist. Im Russischen ist Sonntag und Auferstehung das gleiche Wort. Also das ist sozusagen der entscheidende Tag der Auferstehung. Und die historische Frage spielt auch eine ganz große Rolle. Es gibt ja in manche Gemeinden gibt es so ein altes Glaubensbekenntnis, was formuliert worden ist. Und manche sprechen das sonntags. Da heißt es nämlich über Jesus, gelitten, gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Und dieser Satz ist deshalb in diesem Glaubensbekenntnis, um damit deutlich zu machen, das, was hier in diesem Abschnitt über Jesus ausgesagt wird, über sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung, hat nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie stattgefunden, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Jesus ist datierbar und er ist lokalisierbar. Zum Beispiel den Pontius Pilatus, den kennen wir in der alten Geschichte. Also die Althistoriker, mein Spezialgebiet war römische Kaiserzeit. Wir kennen den Pilatus, der war, das kann man dann datieren, in den Jahren 26 bis 36 nach Christi Geburt war der Statthalter in Judäa, wie das in den Übersetzungen heißt. Also das heißt, das, was über Jesus, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung im Neuen Testament berichtet worden ist, muss irgendwann zwischen 26 und 36 stattgefunden haben, unter Pontius Pilatus. Also wir sprechen bei Jesus nicht über irgendwie Mythen der Vergangenheit, ich weiß nicht, wie lange das zurückliegt, sondern es ist alles ganz genau datierbar und lokalisierbar. Und die meisten Historiker, auch die meisten Theologen gehen davon aus, dass man sogar das Todesdatum von Jesus genau datieren kann. Die meisten gehen davon aus, dass es am 7. April des Jahres 30 war. Es gibt ein paar Minderheitenmeinungen, es könnte auch 32 oder 33 gewesen sein. Aber da komme ich gleich noch ganz kurz dazu, wie sowas kommt. Also das ist eine, die historische Frage ist für den christlichen Glauben von einer hohen Bedeutung. Weil Gott in der Geschichte gehandelt hat, in der Geschichte von Jesus Christus. In seinem Leben, seinem Tod und in seiner Auferstehung. Heute Abend soll es ja um das Thema gehen, was man als Historiker dazu sagt. Ich bin Historiker, ich bin kein Philosoph, ich bin kein Naturwissenschaftler, ich bin auch kein Theologe, bin Historiker. Und da fragt man sich, was unterscheidet jetzt ein Historiker von den anderen? Also was haben die Besonderes zu bieten, die Historiker? Und da möchte ich zunächst mal auf eine Debatte zurückkommen, die ich viele Jahrzehnte hatte. Da war ich auf dem Podium, da saß neben mir ein Physikprofessor. Und dieser Physiker wurde gefragt, was er denn als Physiker sagen könne über die Wunder, die im Neuen Testament stehen. Weil das ist ja eine ganz knifflige Sache, natürlich auch beim Thema der Auferstehung. Wie ist das mit Wundern? Und dann hat man ihn als Naturwissenschaftler, die sind sozusagen zuständig für Wunder, ob er sich dazu mal äußern kann. Und da hat dieser Physiker gesagt, also in den Naturwissenschaften ist es ja so, wir suchen die Wiederholbarkeit, die Prognosefähigkeit. Wir versuchen ja gerade Gesetzmäßigkeiten herauszufinden. Das ist Naturwissenschaft. Wir beobachten etwas und versuchen dann herauszufinden, gibt es da Gesetzmäßigkeiten, auf die wir uns beziehen können. Darin liegt ja überhaupt die ganze Kraft der Naturwissenschaft. Wunder ist aber schon per Definition was ganz Außergewöhnliches, was ganz Seltenes. Da können wir uns Naturwissenschaftler gar nicht zu äußern. Wenn Sie wissen wollen, ob ein Wunder, etwa eins, was im Neuen Testament berichtet wird, stattgefunden hat, dann dürfen Sie keinen Naturwissenschaftler fragen, der kann da so wirklich nichts sagen. Außer das ist extrem selten und unwahrscheinlich, aber wem hilft das weiter? Sondern wenn Sie wirklich wissen wollen, ob das Wunder stattgefunden hat, dann müssen Sie einen Historiker fragen, weil der Historiker kann Ihnen sagen, ob die Zeugen, die das Wunder überliefern, glaubwürdig sind. Und das ist tatsächlich der entscheidende Punkt. Sind die Zeugen glaubwürdig? Und das führt uns zu der ersten Frage, weil ich versuche anhand von Fragen, aber ich komme noch zum Thema der Auferstehung, so nach und nach zum Auferstehungsthema hinzuführen. Nämlich, wenn wir uns fragen, was sagt ein Historiker zur Auferstehung, müssen wir uns zunächst mal mit der Frage beschäftigen, wie arbeiten Historiker? Und Historiker arbeiten eben nicht wie Naturwissenschaftler. Wir können ja keine Versuche machen, keine Wiederholbarkeit, sondern das, was Sie in den Geschichtsbüchern vorfinden, sind Rekonstruktionen vergangener Ereignisse aufgrund von Indizien. Historiker führen einen Indizienprozess. Also wir sind nicht Naturwissenschaftlern vergleichbar. Wir können ja nicht einfach Dinge im Labor wiederholen. Die Geschichte ist einmalig, ist gar nicht wiederholbar. Sondern wir arbeiten wie Juristen. Wir führen einen Indizienprozess. Und das zeigt auch gleich die Problematik, könnte man sagen, der historischen Vorgehensweise. Denn beim Indizienprozess ist es ja so, Indizien müssen bewertet werden. Und Menschen bewerten Indizien unterschiedlich. Also das hat man vor Gericht ja auch. Manchmal gibt es den gleichen Sachverhalt nochmal vor Gericht und das nächste Gericht kommt zu einem anderen Urteil, obwohl es keine neuen Indizien gibt, aber sie bewerten die Indizien anders. Und da fragt man sich, wie kommt das? Und da kann man vor Gericht sagen, das hängt zusammen mit der Lebenserfahrung des Richters, mit der Berufserfahrung des Richters. Manchmal hängt aber auch eine Neubewertung an der Weltanschauung des Richters oder des Historikers. Und das ist zum Beispiel für unser Thema der Auferstehung von einer ganz wichtigen Bedeutung. Also wenn wir das Neue Testament lesen, dann lesen wir darin, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn ich als Historiker oder irgendeinem anderen Beruf her aber gar nicht glaube, dass es überhaupt einen Gott gibt, kann ich mit dieser Aussage gar nichts anfangen. Also wenn ich jetzt höre, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, bin ich heute überzeugt, es gibt gar keinen Gott, muss ich das, was das Neue Testament mir als Indiz für die Auferstehung vorlegt, irgendwie anders interpretieren. Weil ich habe ja eine Vorentscheidung getroffen, es gibt gar keinen Gott. Wenn ich aber die Überzeugung habe, es gibt einen Gott, oder es zumindest für möglich halte, dass es einen Gott gibt, habe ich einen ganz anderen Zugang zu den Indizien des Neuen Testaments, weil ich nicht die Voreingenommenheit habe, die Indizien von vornherein ablehnen zu müssen, aus weltanschaulichen Gründen. Ich habe eine ganz andere Offenheit, sagen, okay, nehmen wir an, es gibt einen Gott. Was ist von den Indizien zu halten? Wie können wir damit umgehen? Aber das muss man sich klar machen, dass Historiker Indizienprozesse bewerten, wie auch Juristen. Und Bewertungen fallen unterschiedlich aus. Und der Grund für die Unterschiedlichkeit kann auch die Weltanschauung sein. Das ist gerade in dem Thema der Auferstehung besonders zu beachten. Weil da geht es ja um ganz wichtige Fragen, nämlich um die Gottesfrage zum Beispiel. Also das habe ich ausführlich dargestellt, weil Sie vor diesem Hintergrund sich das jetzt sozusagen zu Gemüte führen, wie Historiker arbeiten. So arbeiten nämlich Historiker. Wir führen einen Indizienprozess. Wenn wir jetzt uns überlegen, welche Indizien gibt es denn zur Auferstehung, also auch in diesem Prozess über das Leben Jesu, seine Geburt, wann ist er geboren, sein Tod, wann, ich habe eben ein Todesdatum genannt, das sind das alles Indizien, die man zusammensetzt und sagt, da könnte es gewesen sein oder da. Das sind bestimmte Indizien, die wir haben, die uns dahin führen, wie auch sonst in der alten Geschichte. Also ich behandle bei dem, was ich sage, das Neue Testament nicht anders als andere Bücher aus dem ersten Jahrhundert. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Sondern das sind Texte aus dem ersten Jahrhundert und als Althistoriker haben wir es mit Texten aus dem ersten Jahrhundert zu tun und wir müssen erstmal da drin lesen, was da drin steht und uns damit ein paar Fragen beschäftigen. Und das wollen wir ja heute Abend auch machen. Also die Hauptquellen, die Historiker nennen das, woraus sie ihre Indizien haben, nennen sie Quellen. Also das ist, also eine Quelle ist dann zum Beispiel, ein Buch, ist die Evangelien, das sind Quellen. Das sind primäre, also erste Quellen, wo etwas berichtet wird über das Leben von Jesus. Das finden wir in den Evangelien oder der Apostelgeschichte. Im Neuen Testament gibt es auch sekundäre Quellen, also Zweitquellen nennt man das bei den Historikern. Das sind die Briefe. Die Briefe wollen ja keine Geschichte erzählen, sondern wenn Sie jetzt im Neuen Testament die Briefe lesen, da stellen Sie fest, die meisten Briefe sind ja von Paulus, der hat Briefe geschrieben an entweder eine einzelne Person oder an Gemeinden, und dann wurden bestimmte Dinge besprochen. Und Briefe sind für Historiker enorm wichtig, weil wir da nämlich herausfinden können, was hat die Leute beschäftigt damals, welche Probleme hatten sie und wie haben sie versucht, die Probleme zu lösen. Also es sagt enorm viel über die Zeit aus. Und die Briefe im Neuen Testament sagen auch sehr viel über die ersten Christen aus. Und da gibt es natürlich auch Briefstellen, die für Historiker von einer wirklich sehr großen Bedeutung sind. Ich hatte eben ja schon mal 1. Korintherbrief genannt. Das ist für Historiker gerade Kapitel 15 über die Auferstehung ein super wichtiges und super interessantes Kapitel. Gerade der Anfang, die ersten Verse dieses Briefes. Da komme ich später nochmal ganz kurz drauf zurück. Also das sind die Hauptquellen, Es gibt wenig Material außerhalb des Neuen Testamentes, außerhalb dessen, was im Neuen Testament zusammengestellt ist, was Historiker ernst nehmen als historische Darstellung über das Leben Jesu. Da sind sich auch die Historiker, ob sie jetzt Christen oder Atheisten sind, völlig einig. Es gibt nur wenig Material außerhalb, was für uns von Bedeutung ist. Also für uns ist die wichtigste Quelle das, was im Neuen Testament zusammengestellt ist. Evangelien, Apostelgeschichte und auch Briefe. Und wenn wir diese Schlussfolgerung ziehen, da gibt es weitere Fragen. Ich versuche sie einfach so nach und nach hineinzunehmen. Wie denken eigentlich Historiker? Ja, gehen sie vielleicht kopfschüttelnd raus, sein, das sind aber auch seltsame Menschen, die Historiker. Ja, so ist es halt. Jede Wissenschaft prägt einen, aber vielleicht studiert man auch das, was man schon vorher so ein bisschen seltsam gedacht hat. Also, wie gehen Historiker mit Texten um? Und jetzt ist halt die Frage, wenn die Evangelien zentral wichtig sind für den christlichen Glauben aus historischer Sicht, wie können wir jetzt bewerten, sind die Evangelien und auch die Apostelgeschichte zum Beispiel überhaupt historisch zuverlässig? Das ist eine Frage, die man sich stellt. Die wird mir auch immer wieder gestellt. Ja, wie kann man dann jetzt bewerten, ist das wirklich historisch zuverlässig? Oder hat sich das alles ausgedacht, der Lukas oder einer der anderen Autoren? Wie soll man sich das vorstellen? Wollten die überhaupt Geschichte schreiben? Es gibt ja manche Leute, die sagen, die wollten gar keine Geschichte schreiben, die wollten den Glauben fördern. Da haben sie halt ein paar Geschichten erfunden, wo sie dachten, das fördert sicher den Glauben. Aber wir müssen dann, wenn wir so eine Frage haben, uns mindestens zwei andere Fragen stellen. Die eine Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was hatten denn die Autoren der Evangelien für ein Selbstverständnis? Haben die sich selber dazu geäußert, wie sie verstanden werden wollen? Weil es ja immer ganz wichtig ist, wenn wir was hören oder lesen, dass wir fragen, was glaubt ihr eigentlich, was will er mir darstellen? Will er mir eine Geschichte erzählen, die stattgefunden hat, oder eine Geschichte, die nur symbolisch zu verstehen ist, aber eigentlich nicht wirklich stattgefunden hat? Das ist ja nicht unwichtig. Und da möchte ich mich vor allen Dingen auf den Autor beziehen, der für die Historiker am interessantesten ist, nämlich auf Lukas. Lukas ist deshalb so interessant, weil er nicht nur ein Evangelium geschrieben hat, sondern er ist auch der Autor der Apostelgeschichte. Also wir haben praktisch von ihm einmal ein Evangelium und dann aber noch die Apostelgeschichte. Also das meiste, was wir an historische Darstellungen über Jesus und die ersten Jünger haben, stammt von Lukas. Und nun ist es ein Glücksfall für uns, dass ausgerechnet Lukas am Anfang seines Evangeliums ein paar Sätze schreibt, wie er vorgegangen ist und warum er das schreibt, was er schreibt. Also das ist ja, wie ich eben schon sagte, eine ausgesprochen wichtige Frage. Wenn Sie das sich zu Hause nochmal angucken, Lukas 1:1-4, ist nur ein Satz, ist halt ein bisschen länger geworden, der Satz, Lukas 1:1-4. Da fängt Lukas an und sagt, nachdem es schon viele unternommen haben, einen Bericht zu verfassen über die Ereignisse, die sich unter uns zugetragen haben. Dann spricht er von Augenzeugen, er spricht davon, dass er der Sache selber nachgegangen ist, dass er eigene Recherchen angestellt hat, dass er akribisch vorgestellt, also das Wort akribisch auf Griechisch vorgegangen ist, dass er eine gewisse Reihenfolge gebracht hat, das Ganze, und dass er das geschrieben hat für einen gewissen Theophilos, der uns über den historischen Sachverhalt, über die Dinge, über die er unterrichtet worden ist, noch näher informiert werden soll. Also dieser Theophilos hatte eine gewisse Ahnung, eine Erziehung im christlichen Bereich und jetzt soll ihm genau gesagt werden, was ist die historische Grundlage. Man kann aus diesem Text also verschiedene für Historiker wichtige Punkte entnehmen. Erstens, Lukas ist nicht der Erste, der ein Evangelium schreibt, das gibt schon anderes. Zweitens, er kann Augenzeugen befragen, das ist hochinteressant. Also mit Augenzeugen ist immer gut, wenn man also nicht nur aus Büchern etwas zusammenschreibt, sondern die Leute, die da waren, wirklich fragen kann, kannst du nochmal erzählen, wie war's denn? Hat dann eigene Recherchen angestellt, das nach chronologischer oder thematischer Ordnung aufgestellt. Jedenfalls kann man eins sagen, das sind ja auch die alten Historiker, die sich damit befasst haben, alle einig, Lukas wollte als Historiker verstanden werden. Also man kann nicht sagen, der hatte gar kein Interesse an Geschichte, wollte nur den Glauben stellen. Nein, er wollte als Historiker schreiben. Und jetzt kommt durch die Frage, die uns ja eigentlich beschäftigt, ja, wie ist er mit der Zuverlässigkeit? Ja, und da gibt es etwas ganz besonders Interessantes, wenn wir uns die Apostelgeschichte betrachten. Damit haben sich die Historiker immer wieder beschäftigt mit der Apostelgeschichte, weil in der Apostelgeschichte tauchen eine ganze Reihe Personen auf, die wir auch sonst aus der alten Geschichte kennen oder Situationen, die wir aus der alten Geschichte nachvollziehen können. Und deshalb eignet sich das ganz gut, um zu überprüfen, für wie zuverlässig kann man denn den Lukas halten. Und da gibt es ein Phänomen, was unumstritten ist, auch wie ich inzwischen weiß, auch die Theologen inzwischen eingesehen haben, die manchmal etwas kritisch waren dem Lukas gegenüber. Und zwar ist es so, Wenn Sie die Apostelgeschichte mal lesen, da stellen Sie ja fest, im zweiten Teil gibt es sogenannte Wir-Passagen. Und das heißt, der Lukas war selbst Begleiter des Paulus. In der zweiten Hälfte geht es hauptsächlich um Paulus. Der kommt in der ersten Hälfte auch schon vor. Aber in der zweiten Hälfte geht es nahezu ausschließlich um Paulus, wo er gewesen ist, wen er getroffen hat, was er da erlebt hat bei seinen Ansprachen und bei längeren Aufenthalten. Und manchmal war Lukas dabei, die Wir-Passage. Also er ist Augenzeuge von dem, was er schreibt. Und jetzt kommt das Phänomen, was also die Historiker begeistert, mich auch. Also ist es so, müssen Sie mal nachgucken, ich weiß jetzt nicht, ob man es in jeder Übersetzung sehen kann, aber ich vermute, ab Kapitel 14, 15 sind die ja permanent in anderen Orten, in Philippi, in Saloniki, in Athen, also überall, Ephesus, also in allen möglichen verschiedenen Städten. Und in jeder Stätte, wenn Sie mal darauf achten, heißen die Verwaltungsbeamten oder die Bürgermeister anders. Jede Stadt hat einen anderen Titel, in jeder. Und jetzt kommt das Phänomen, Lukas hat alle diese Amtsbezeichnungen richtig dargestellt. Nur wenn Sie sagen, ja, why not? Aber ganz so einfach ist das nicht. Tacitus, das ist ja der berühmteste Althistoriker von den Römern her, römische Geschichte, bei dem stimmt nicht alles. Er hat schon den Pilatus falsch tituliert. Aber bei Lukas stimmen alle Amtsbezeichnungen. In jeder Stadt war sie anders, teilweise sehr befremdliche Namen, hat sie alle richtig. Das kann man deshalb, hat man das rausgefunden, manches erst vor wenigen Jahrzehnten, weil man inzwischen in den Städten Inschriften gefunden hat, wo diese Namen auch vorkamen. Bei Saloniki hat man bis vor wenigen Jahrzehnten geglaubt, das hat der Lukas sich alles ausgedacht. Da kam ein Name vor, den hat man überhaupt noch nie gehört. Da haben die gesagt, das hat er sich ausgedacht. Auf einmal fand man die Inschrift, haargenau der Name, den er hatte. Stimmt alles. Das hat manchen schon dazu verführt zu denken, ja, vielleicht war der Lukas in Philippi geboren, weil er so gut auskannte, oder in Saloniki oder wo immer. Und das ist ein Phänomen, weil das einzigartig ist. Daraus kann man folgende Schlussfolgerung ziehen. Dem Lukas lag an Genauigkeit. Also er hat wirklich sich bemüht, genau zu schreiben, was er gesehen hat. Und Genauigkeit ist ein Charakterzug, würde ich mal sagen. Genauigkeit ist ein Charakterzug. Leute, die genau sind, sind es eben. Das ist eine Charakterfrage. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie will man jetzt Zuverlässigkeit von jemandem bewerten, wie Lukas, dann muss man sagen, die Dinge von Lukas, die wir überprüfen können, das sind nicht nur die Magistratsbeamte, es gibt auch andere Dinge in der Apostelgeschichte, die stimmen alle. Das ist enorm gut. Also das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt. Wenn wir noch eine andere Quelle haben oder eben Inschriften haben und das deckt sich, dann sagen wir prima, alles, was wir überprüfen können, stimmt. Das ist natürlich ein enormer Plus, um zu sagen, der Lukas ist als Historiker vertrauenswürdig, weil ihm lag auch daran. Und das hilft uns natürlich auch, dass wir zuversichtlich und positiv gehen über die Dinge, die wir nicht überprüfen können. Das ist ja klar. Also das ist ein objektives Kriterium. Wie überprüft man eigentlich die Zuverlässigkeit eines antiken Historikers? Die überprüft man durch dadurch, ob es archäologisches Material gibt, Inschriften oder anderes, die ganz genau das bestätigen. Und das ist bei Lukas der Fall. Deshalb kann man sagen, das ist ein außerordentlich zuverlässiger Historiker, soweit wir das überhaupt beurteilen können. Denn das ist ein objektives Kriterium. Es gibt auch noch eine zweite Frage, die möchte ich noch ganz kurz anschneiden, bevor ich dann wirklich zu den Indizien komme. Aber ich wollte Ihnen, mich hat früher als Student immer am meisten die Frage interessiert, wie kommen die eigentlich zu ihrem Wissen, als nur einfach zu hören, was sie wissen oder glauben zu wissen. Würde mich gerne mal interessieren. Und da möchte ich Ihnen halt noch eine Sache, in der Hoffnung, dass Sie das interessiert. Und zwar ist ja eine zweite Frage, die man als Historiker sagt. Also die erste Frage war, will er als Historiker gesehen werden, der Lukas? Das kann man eindeutig bejahen. Und man kann es auch für die anderen bejahen, denn die schreiben ja das Gleiche. Also bei Lukas ist es nur für uns der Vorteil, dass er das auch darstellt. Und für uns ist der große Vorteil, dass er auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, wo er sogar Augenzeuge war, selber. Also da hat er nicht nur Berichte von anderen gehört oder gelesen, sondern da war er selber dabei. Das ist natürlich ganz prima. Und dann gibt es noch eine zweite Frage, die möchte ich doch anschneiden, um Ihnen auch mal zu zeigen, wie kompliziert die Fragen des Indizienprozesses sind, nämlich die Datierungsfrage. Das wird viele jetzt vielleicht nicht so interessieren, weil es sagen, du liebe Zeit, diese Datierungsfragen, das hat mich schon immer beim Geschichtsstunden schon aufgeregt, die ganzen Jahreszahlen. Aber es geht um folgende Frage: Wie groß war der zeitliche Abstand von Lukas über die Zeit, über die er geschrieben hat? Also wann hat Lukas sein Evangelium geschrieben und wie groß der zeitliche Abstand? Das ist keine ganz unwichtige Frage. Ich mache es ganz kurz, weil ich wirklich finde, da kann man was ganz Gutes dran sehen. Nämlich ist es so, wenn Sie ein nahezu beliebiges Buch, theologische Fachliteratur aufschlagen und die, wann die Evangelien geschrieben sind, werden Sie in der Regel in Deutschland folgendes Muster finden. Da wird stehen, das älteste Markus-Evangelium um 70, also vielleicht noch Ende der 60er Jahre. Dann kommen Matthäus und Lukas nach 70. Und dann kommt Johannes nach 90. Das werden Sie überall lesen. Also wirklich überall. Es gibt kaum Ausnahmen, die das anders sehen. Es gibt welche, aber das sind ganz wenige. Ja, und dann gibt es eben Ausnahmen, auch gerade von Historikern, die sagen, nee, also diese ganzen Evangelien, die sind alle zwischen den 40ern und 60ern geschrieben, was ja ein paar Jahrzehnte früher ist. Also wie gesagt, die Ereignisse um den Tod Jesu waren etwa um das Jahr 30, ganz eventuell etwa später, um das Jahr 30, die Kreuzigung. Und dann entweder in den 40er Jahren haben wir uns die Berichte, und zwar so, wie wir sie heute vorfinden. Das heißt nicht, dass er schon vorher andere Berichte gegeben hat, schreibt Lukas ja auch, es gab schon Berichte, sondern in der Fassung, wie wir sie heute vorliegen haben. Oder andere sahen erst um 70 oder auch knapp danach. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, und den möchte ich Ihnen doch sagen, damit Sie wissen, wie mühselig manchmal die Fragen der Indizien sind. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, woher wissen die eigentlich alle Theologen, dass die Evangelien erst 70 und später geschrieben sind? Und da fand ich tatsächlich nur ein einziges Argument. Und dieses eine einzige Argument lautet, weil in den Evangelien Jesus zitiert wird mit einer Prophezeiung über die Zerstörung Jerusalems. Und Jerusalem ist im Jahre 70 von den Römern zerstört worden. Wenn man das liest, ist man im ersten Moment verblüfft, wie ich es jedenfalls war. Weil das Ganze hat ja eine Vorentscheidung, dieses Argument. Das Argument hat die Vorentscheidung, dass es nicht möglich ist, dass ein Mensch zu seinen Lebzeiten etwas prophezeit, was erst nach seinem Tode eintrifft. Das ist die Grundlage dieses Arguments. Also man sagt, Jesus wird zitiert über die Zerstörung Jerusalems. Die Zerstörung Jerusalems war im Jahr 70, also ist diese Schrift nach 70 verfasst. Das ist die Logik. Und das ist keine Logik, wie man sagen muss, mal abgesehen davon, ob man denkt, dass Jesus auch mehr Qualitäten hatte als ein normaler Mensch. Das ist die Logik, die kann gar nicht aufgehen. Und jetzt wird es also noch komplizierter. Entscheidende Stelle, also ich nenne Ihnen Stellen, können Sie alles nachschlagen. Also zum Beispiel im Lukas-Evangelium wird Jesus mit den Worten zitiert über Jerusalem. Hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Aha, nach 70, da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Aber das sind etwa diese Stellen. Es gibt aber einige, auch Theologen, aber vor allen Dingen auch Historiker, die sagen, wenn man sich die Evangelien genau anguckt, dann muss man sagen, es gibt überhaupt nirgendwo in den Evangelien oder in der Apostelgeschichte auch nur den geringsten Hinweis, dass die Autoren die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 gekannt hätten. Den gibt es nicht. Und nur das mit diesem Wort zu sagen, das hat man in den Mund gelegt, das ist einfach eine kühne Behauptung. Also ein Althistoriker hat gesagt, also man kann das so sehen, entweder, also die Jünger waren ja auch davon verstört, dass Jerusalem auf einmal zerstört worden ist. Das hat die auch irritiert. Jerusalem ist zerstört. Aber das war für sie glaubensstärkend, dass Jesus genau das prophezeit hatte. Das war ja eine Glaubensstärkung, dass Jesus das prophezeit hatte. Oder man kann den Autoren der Evangelien unterstellen, dass sie Jesus Worte in den Mund gelegt haben, die er gar nicht gesagt hat. Und nimmt das dann als Grundlage der Datierung. Also, es gibt eine Mehrheitsmeinung und eine Minderheitsmeinung. Die Mehrheitsmeinung ist 70 bis 100, die Minderheitsmeinung ist 40 bis 60. Aber die entscheidende Frage ist, die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70, kommt sie vor oder nicht? Ich habe Ihnen das so ausführlich dargestellt, damit Sie auch mal sehen, wie was in die Geschichtsbüchern kommt und wie kompliziert das auch sein kann, weil das nämlich auch mit weltanschaulichen Fragen zusammenhängt. Das muss man eindeutig sagen. Damit möchte ich es beenden. Man muss sich auch darüber im Klaren sein, auch wenn die Mehrheitsmeinung stimmen wird, ich persönlich glaube nicht, dass sie stimmt. Also ich bin auch, als es so bei der Minderheitenmeinung, ich glaube, dass es sehr gute Gründe gibt, dass die Evangelien, die Apostelgeschichte in den 40er bis 60er Jahren geschrieben worden sind. Aber selbst wenn man das andere annehme, sind das nur wenige Jahrzehnte entfernt von den Ereignissen aus dem Jahr 30 oder der 30er Jahre. Und das ist für die antiken Verhältnisse ganz ungewöhnlich nah dran und bedeutet auch, dass es noch Augenzeugen gab, die das bewerten und beurteilen konnten, was berichtet wird. Damit haben wir jetzt mal die Vorfragen geklärt und jetzt kommen wir zu der Indizienfrage. Also wie ich schon sagte, Historiker haben Quellen vor sich und wir haben es hier mit dem Neuen Testament zu tun, mit den Evangelien und der Apostelgeschichte. Und ich habe einige Punkte genannt, Vorfragen, die man da stellen kann. Und jetzt wollen wir uns ja mit der Apostelgeschichte und mit den ganzen Indizien im Zusammenhang der Auferstehung beschäftigen und stellen uns die Frage, was für Indizien gibt es denn? Wenn wir nicht die voreingenommen haben, es gibt überhaupt keinen Gott, wenn wir sagen, okay, es könnte einen geben, wo sogar überzeugt ist, es gibt einen, welche Indizien präsentiert uns das Neue Testament? Womit muss man sich als Historiker beschäftigen? Und da kann man sagen, es gibt im Wesentlichen drei Gruppen von Indizien. Also Punkt eins ist das leere Grab. Also in allen Evangelien kann man finden, dass das Grab am dritten Tage, am Sonntag, heute ist das der Ostersonntag, leer war. Also der Leichnam war nicht da. Es gingen Frauen zum Grab, die dem Leichnam noch eine letzte Ehre erweisen wollten, und das Grab war leer. Das steht überall drin. Es gibt keine andere Aussage im Neuen Testament. Die Historiker sagen zu diesem Punkt, das leere Grab ist notwendig für die Auferstehung, aber es ist nicht hinreichend. Also dass das Grab leer war, kann man, wenn man historisch rangeht, nicht bezweifeln. Also es gibt keine andere Überlieferung, als dass das Grab leer war. Aber das ist nicht hinreichend für die Auferstehung, weil ja die Frage ist, wie ist es leer geworden? Also es gibt verschiedene Gründe, warum Grab leer sein kann. Und Sie finden bereits im Matthäus-Evangelium einen Grund. Also Matthäus 28, 15, kommen ja die Soldaten, die es bewachen sollten, und sagen, also da wurde in der Nacht, ist er gestohlen worden, also Leichendiebstahl. Und dann ist der interessante Punkt, dass Matthäus schreibt, und das sagen die Juden, also die Gegner der Auferstehung, bis zum heutigen Tag. Also bis zum heutigen Tag heißt er, bis zu dem Tag der Abfassung des Matthäus. Wann auch immer das Matthäus, ob es noch vor 70 abgefasst worden ist oder ob es sogar erst nach 70 abgefasst worden ist. Jedenfalls war das ein jahrelanger und jahrzehntelanger fester Glaube der Gegner der Auferstehung, dass sie gesagt haben, okay, das Grab war leer, aber es war Leichenraub. Und dieser Satz ist eigentlich ein ganz zentral wichtiges Argument, dass das Grab wirklich leer war. Denn nur dadurch spielt das ja eine Rolle noch zur Abfassung des Matthäus, dass gesagt wurde, es war Leichenraub. Das bedeutet, der Leichnam war nicht herbeizuschaffen. Man brauchte eine andere Erklärung als die Erklärung der Christen von der Auferstehung. Und die Erklärung war eben Leichenraub. Man sagt, notwendig ist das leere Grab deshalb, weil ja nach der Apostelgeschichte im Kapitel 2, wenige Wochen nach der Grablegung von Jesus, Petrus eine Rede hält und darin die Auferstehung betont. Ihn hat Gott von den Toten auferweckt. Davon sind wir Zeugen, sagt Petrus. Und wenn er da noch in Jerusalem gelegen hätte, hätte er das nicht sagen können. Also es wäre sozusagen innerhalb Minuten aufgeflogen. Er konnte das nur sagen, weil das Grab wirklich leer war. Also von daher ist es notwendig, dass es leer war, sonst wäre die Verkündigung in Jerusalem wenige Wochen später gar nicht möglich gewesen. Aber es ist eben nicht hinreichend, weil es ja verschiedene Gründe geben kann, wie ein Grab leer wird. Und das führt uns zum zweiten Argument, was für Christen das Entscheidende ist. Das zweite Argument sind nämlich die Berichte über die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und wir finden diese Berichte überall in den Evangelien, in den Schlusskapiteln, Anfang der Apostelgeschichte und auch an einer ganz besonders wichtigen Stelle im 1. Korintherbrief. 1. Korinther 15, der Anfang, die Verse 3 bis 8. Da finden Sie auch Berichte über Begegnungen mit dem Auferstandenen. Es sind verschiedene Berichte an verschiedenen Orten, verschiedene Gruppen, Einzelpersonen, also es sind eine ganze Reihe unterschiedlicher Berichte, die da zusammengetragen sind in den Schlusskapiteln und 1. Korinther 15. 1. Korinther 15 ist deshalb so wichtig, weil es kein historischer Bericht ist, also der will keinen Beweis führen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, Herr Paulus, sondern er schreibt an die Gemeinde in Korinth, um sie daran zu erinnern, dass sie das ja wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass es dafür jede Menge Zeugen gibt. Also das ist so ein Glaubensbekenntnis in den Versen 3 bis 5, wenn Sie das sich mal zu Hause ansehen. Also gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, begraben, auferweckt am dritten Tage nach der Schrift, gesehen worden. Also diese vier Verben stehen da. Gestorben, begraben, auferweckt, gesehen worden. Und dann werden einzelne Zeugen oder auch Gruppen genannt. Petrus ist erschienen, Jakobus, dem Bruder von Jesus. Das ist besonders interessant, weil man ja weiß aus Johannes 7 oder Markus 3, dass die Brüder von Jesus sehr kritisch und skeptisch gegenüber Jesus waren. Aber Jakobus hatte auch eine Begegnung mit dem Auferstandenen und wird später sogar einer der Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Oder ein besonders interessanter Sachverhalt, mehr als 500 Brüder auf einmal, die meisten leben jetzt noch. Jetzt noch heißt ja zur Zeit der Abfassung des ersten Korintherbriefes. Man geht davon aus, dass er Mitte der 50er Jahre abgefasst ist. Das wären so 25 Jahre Differenz zu den Ereignissen, so ungefähr. Das wäre so, als würde heute einer etwa schreiben über das Jahr 1999 und würde sagen, da waren ja über 500 Leute dabei. Die meisten leben jetzt noch. Das würde ja auch stimmen. Nicht mehr alle, die damals dabei waren. Die meisten leben jetzt noch. Und das, was Paulus damit ja auch sagt, ist, die kennt ihr ja, die könnt ihr ja befragen. Und wie gesagt, wenn Sie sich das mal ansehen, diese Stelle 1. Korinther 15, Paulus will keinen Beweis führen, er will die nur erinnern. Die Auferstehung war bei den Korinthern unbezweifelt, sondern für sie war die entscheidende Frage, was heißt die Auferstehung Jesu für mich selber? Gibt es auch für mich eine Auferstehung der Toten? Und da sagt Paulus, wie kann es sein, im Vers 12 steht das, dass Leute an der Auferstehung bezweifeln, wo doch Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist eigentlich die Frage, auf die er antwortet und erinnert die Leute in Korinth an das, was sie eigentlich wussten, das, was man ab dem Vers 3 da lesen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, 1. Korinther 15. Man hat dann bei dem, es wird Ihnen vielleicht, ich hatte eben das mit dem leeren Grab gesagt, jetzt mit den Begegnungen, vielleicht, wenn Sie sich die beiden Geschichten in Erinnerung bringen, wird Ihnen aufgefallen sein, beim leeren Grab sind es Frauen, die es sehen. Bei dem, was Paulus nennt, sind es Männer. Also Männer tauchen bei Paulus in diesem 1. Korinther 3 bis 8 nicht auf. Das sind nur Frauen, also die tauchen nicht auf, sind nur Männer. Und bei in den Evangelien sind es im Wesentlichen die Frauen. Man führt das darauf zurück, dass Paulus mit dem, was er als Glaubensbekenntnis von 3 bis 5 wiedergibt und dann die Männer, die er aufzählt, dass das von Paulus gemeint war, wie damals die Frage eines Zeugnisses vor Gericht. Und da galt das Zeugnis der Frauen ganz wenig. Das muss man sagen. Manche behaupten, es hat überhaupt nichts gegolten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Frage der Zeugenschaft von Frauen beim leeren Grab. Wenn man die damalige Zeit, die muss man natürlich da berücksichtigen, nimmt, wenn in allen Evangelien schrieb, die ersten, die das leere Grab gesehen haben, waren Frauen. Ja, sogar die erste, der Jesus als Auferstandene begegnet ist, war auch eine Frau. Das können die nicht erfunden haben in der damaligen Zeit. Das kann nur deshalb aufgeschrieben worden sein, weil es so war. Weil das als Zeugnis in der Antike nichts gegolten hat. Und darauf führt man auch zurück, dass bei dem, was dann in diesem Credo, 1. Korinther 15, Abvers 3 steht, Paulus da die Frauen weggelassen hat, weil er sich an das antike Zeugnisverständnis gehalten hat. Das sind die möglichen Argumente. Aber muss ich auch darüber im Klaren sein, der Korintherbrief ist früher geschrieben als die Evangelien. Also das ist auch ein interessanter Punkt. Die Evangelien hätten ja sich also ganz alleine das genauso machen können wie Paulus und hätten die Frauen weglassen können. Das haben sie nicht gemacht. Ganz im Gegenteil, die haben sogar nur die Frauen beschrieben. Das kann eigentlich nur den einen Grund haben, dass es so war. Vor vielen Jahren oder Jahrzehnten bin ich sogar mal in der Bild am Sonntag zitiert worden. Da wird man nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt. Die hatten eine Osterausgabe über die historische Frage der Auferstehung und haben mich dann zitiert, obwohl das Argument ist nicht von mir, aber mich haben sie da zitiert, dass dieses Argument mit den Frauen das Überzeugendste ist für die Antike, dass das überall waren es Frauen. Wie kann das sein, wenn das Zeugnis von Frauen nichts gilt? Wie kann man? Das kann nicht erfunden sein für die damalige Zeit. Das muss stimmen. Also das haben die geschrieben, weil es stimmt. Es gibt keinen anderen Grund. Das fand die Bild-Zeitung damals, wäre das überzeugendste Argument für die Auferstehung von Jesus. Frauen sind die Zeugen. Also das ist sozusagen das Zweite. Und dann gibt's was Drittes, das ist für die nichtchristlichen Historiker das komplizierteste Argument, das Schwierigste und Schwerste. Nämlich die Verwandlung im Leben der Jünger. Also das können wir ja nachvollziehen, dass die Jünger ihr Leben geändert haben. Und zwar erheblich. Also wir haben ja nicht nur jetzt jemanden wie Jakobus, der vorher eher kritisch war und dann auf einmal ein Nachfolger Jesu geworden ist, sondern die Jünger selbst. Die ersten Jünger waren alles Juden und kamen mit dem Judentum aus einem exklusiven Monotheismus. Der Herr, dein Gott, ist einer. Es gibt nur einen Gott. Und jetzt kann man schon im Neuen Testament sehen, dass sie auch Jesus als Gott angebetet haben. In einer exklusiv monotheistischen Kultur. Das ist schon was. Auch kann man sehen, schon im Neuen Testament, dass sie sich zusätzlich zu Gottesdiensten am Sabbat von Anfang an auch sonntags zu gottesdienstlichen Veranstaltungen mit Predigt, Brotbrechen und solchen Dingen getroffen haben. Da gehört auch was zu. Der erste Tag der Woche. Apostelgeschichte 20, Vers 7 etwa. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der erste Tag der Woche, weil das war der Tag, wo das Grab leer war und wo der auferstandene Jesus erstmals auch den Frauen und auch Jüngern begegnet ist. Der erste Tag der Woche, als der Tag der Auferstehung, der dann sich dann mehr und mehr dann auch später durchgesetzt hat für die meisten Christen als der Tag der gottesdienstlichen Veranstaltung. Auch das, die haben auch kein Tempelopfer mehr abgegeben. Also die haben, und haben missioniert. Juden haben nicht missioniert. Die Heiden auch nicht. War ein völlig fremder Gedanke zu missionieren. Also, hören da Gastmann, Proselyten. Aber die Jünger waren aufgerufen und aufgefordert und haben das auch gemacht zu missionieren. Also, über die Auferstehung von Jesus und was das bedeutet, dass Frieden mit Gott möglich ist, Vergebung der Sünden, das haben die den Auftrag angenommen, das in alle Welt hinauszutragen. Das sind Neuerungen. Und was haben sie dafür bekommen? Wurden ja nicht da großzügig ausgestattet, sondern ganz im Gegenteil, Verfolgung, Verspottung, Tod. Die meisten sind in den Tod dafür gegangen, für diese Aussage, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. Nun kann man sagen, es gibt immer mal Leute, bis in unsere Zeit, die für etwas in den Tod gehen, was sie für wahr halten. Und das ist richtig, das gibt es. Aber dass Leute in den Tod gehen für etwas, von dem sie wissen, dass es nicht stimmt, das dürfte kaum vorkommen. Und da möchte ich nochmal Petrus zitieren, ihn hat Gott von den Toten auferweckt. Dessen sind wir Zeugen. Die ersten Christen waren Zeugen des Auferstandenen in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich das klar zu machen, dass das Leben der ersten Christen sich revolutionär geändert hat. Und das ist natürlich das größte Problem jetzt für die Historiker, die nichts Christliches an sich haben. Die sahen leere Grabs erfunden, Begegnung mit dem Auferstandenen ist auch erfunden. Aber die Wirkungsgeschichte ist offensichtlich. Man braucht ja auch eine Erklärung, wie konnte innerhalb so weniger Jahre es überall Gemeinden geben im ganzen Römischen Reich, in nur ganz weniger Jahre und Jahrzehnte. Wie konnte das passieren? Und der Hintergrund ist immer die Verkündigung, Umkehr zu Gott, Frieden mit Gott, Vergebung der Sünden, Auferstehung von Jesus Christus. Das waren die Kernelemente, die Gemeinde auch dann in Bewegung gebracht hat und die dazu geführt hat, dass der christliche Glaube sich sozusagen vervielfältigt hat. Und es ist ja immer so bis heute, wenn Leute sich irgendwie sehr stark verändern, fragt man sich immer, was für ein Grund liegt vor. Und das muss man nämlich die Frage auch beantworten. Es ist definitiv so, dass die ersten Christen ihr Leben fundamental geändert haben in Wort und Tat. Und die Frage ist, was ist die beste Erklärung dafür? Die Erklärung, die Christen abgeben, lautet die Auferstehung von Jesus. Er ist auferstanden, er ist nicht im Grab geblieben. Und ich habe einen Auftrag von ihm. Das ist ihre Erklärung. Und die ist schon, glaube ich, ganz, ganz gut. Das sind die drei Punkte, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn man als Historiker nicht von vornherein es ablehnt, dass es einen Gott gibt, der eingegriffen haben könnte in die Geschichte. Wenn man die Gottesfrage nicht von vornherein aus ideologischen, weltanschaulichen Gründen negativ beantwortet, ist das sozusagen, sind das die drei entscheidenden Punkte. Das Faktum des leeren Grabes, das Faktum der Begegnung mit dem Auferstandenen und das Faktum der Änderung im Leben der Jünger. Das sind sozusagen die drei historischen Punkte. Und ich möchte, bevor ich zum Schlusswort komme, noch über einen Punkt sprechen, der öfters in Diskussionen in dem Zusammenhang kommt, nämlich die Frage, ja, wie ist das denn mit Differenzen im Neuen Testament? Ich habe vor 2 Jahren war das, glaube ich, einem Journalisten der aus Bayern, der für verschiedene Zeitungen da gearbeitet hat, ein Interview über Ostern gegeben. Und dann sagte er, ja, diese Osterberichte sind alle unglaubwürdig, sind da lauter Differenzen und Widersprüche drin. Und dann nannte er das allein schon, wie viele Frauen waren denn am Grab? Nach dem Johannesevangelium war es eine. Nach dem Matthäusevangelium waren es 2. Nach dem Markusevangelium waren es 3. Und nach Lukas waren es wahrscheinlich 5. Ja, und jetzt, wenn die nicht mal sich da einigen können, das Ganze hat doch überhaupt keinen Sinn. Da habe ich ihm gesagt, also zunächst mal ist es so, dass Historiker damit permanent zu tun haben, Juristen übrigens auch, dass es Differenzen gibt. wir drücken es erstmal vorsichtiger aus und sprechen nicht gleich von Widersprüchen, reden wir von Differenzen. Und die Frage ist, wie geht man, das ist sozusagen das tägliche Brot eines Althistorikers, aber auch Mittelalter und so auch Neuzeithistoriker, wie gehen wir mit Differenzen um? Und die gibt es. Und da muss man sagen, stellen sich für jeden Historiker bei Differenzen zwei Fragen. Nämlich erstens, worin stimmen alle Berichte übereins? Und zweitens, sind die Differenzen in Kernfragen oder in Randfragen? Das sind die beiden entscheidenden Fragen. Und wenden wir das mal auf das Beispiel, was mir dieser Journalist gegeben hat, habe ich nicht nur von ihm gehört, also es ist so vielleicht auch eine Art Klassiker in der Frage, wenden wir das mal an. Dann haben wir folgende Übereinstimmungen in allen Evangelien. Erstens, Jesus starb am Kreuz. Also er ist ein Scheintod gewesen, er starb am Kreuz, haben alle. Was anders zu behaupten, macht keinen Sinn, weil wir gehen ja erst mal von dem aus, was wir als Überlieferung haben. Von was anderem können wir gar nicht ausgehen. Zweitens, Josef von Arimathea hat ihn in sein Grab verlegen lassen oder selber ihn dahin verlegt. Das steht in allen Evangelien. Drittens, am ersten Tag der Woche, also unserem Sonntag, das war ja damals der Montag, der erste Tag der Woche, gehen Frauen hin, um noch ihm eine letzte religiöse Ehre zu geben mit Salben und Ähnlichem. Viertens, unter diesen Frauen war auf jeden Fall Maria Magdalena, denn die wird in allen vier Evangelien genannt. Fünftens, diese Frauen fanden das Grab leer vor. Und sechstens, sie erhielten die Botschaft, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Diese sechs Punkte haben alle vier Evangelien, da haben wir schon mal was. Und jetzt würde ich mal behaupten, das ist der Kern. Die Frage, ob es 1, 2, 3, 4 oder 5 Frauen waren, ist eigentlich nicht so der Kern. Es ist natürlich jetzt noch komplizierter, wenn man das anguckt. Zum Beispiel, Johannes-Evangelium fängt an, Johannes 20, am ersten Tag der Woche ging Maria Magdalena zum Grab. Aha, eine, Maria Magdalena. Dann findet sie das Grab leer vor, läuft zu den Jüngern und sagt, das Grab ist leer. Und dann sagt sie, wir wissen nicht, wo sie ihn hingetan haben. Aha, wir wissen nicht. Also war sie doch nicht allein. Das heißt, die Autoren des Neuen Testaments haben... Wir hätten gerne, dass sie immer alle, genau alle schreiben, wie es war. Aber die einen haben es wichtig gefunden zu betonen, es war die Maria Magdalena. Und durch das Wir kommt raus, sie war ziemlich sicher nicht allein, es waren noch andere dabei. Und andere fanden 2 oder 3 wichtig, die sie namentlich genannt haben. Aber es wird jeder ehrlicherweise zugeben müssen. Bei dieser Art Differenz ist der entscheidende Punkt, wo stimmen die Evangelien überein? Und es gibt eine ganze Reihe, und zwar das sind die zentralen Punkte der Übereinstimmung. Dasselbe, deshalb der Vergleich zu den Juristen. Ich habe mal einen ganzen Tag in München im Justizpalast gesessen und mir ein Verkehrsgerichtsverhandlung nach dem anderen angeguckt. Da waren sehr viele lustige Momente drin, natürlich nicht nur lustige. Aber es ist ja klar, auch wenn Augenzeugen eines Verkehrsunfalls sich widersprochen haben oder es Differenzen gab, dass man sich nicht zusammenbringen konnte, da hat ja kein Richter gesagt, es gab überhaupt keinen Unfall. Da haben die gesagt, okay, also den Unfall hat es ja gegeben, da stimmen ja alle überein. Und das, was wir jetzt nicht zusammenbringen können, entweder täuscht sich einer oder will uns täuschen, oder aber alle sagen die Wahrheit und wir haben noch nicht den richtigen Schlüssel rausgefunden, wie das zusammenhängt. Weil wir ja auch, wir haben jetzt eben diese Augenzeugen, vielleicht fehlt irgendwas, was die alle nicht richtig wiedergeben konnten. Krimi-Autoren wissen, dass sowas ja manchmal vorkommt, dass man am Schluss auf einen Indiz hingewiesen wird, was man gerne vorher gehabt hätte. Da hätte man schon länger gewusst, wer der Täter ist. Aber erst am Schluss kommt's raus. Also das ist eine Situation, mit der man es tatsächlich zu tun hat als Historiker. Und das ist kein Beleg dafür, für die Unglaubwürdigkeit. Also mit diese beiden Fragen muss man sich stellen. Erstens, worin stimmen alle Berichte überein? Und zweitens, sind die Differenzen, die es gibt, und die kann man hier ja so benennen, wie der mir das da benannt hat, sind das Kernfragen oder Nebenfragen? Da muss man sagen, dieses Beispiel mit den Frauen, es ist wirklich ziemlich unerheblich, wie viele Frauen es waren. Und wahrscheinlich waren es eben, wird es die Mehrheit gewesen sein. Also wahrscheinlich wird das stimmen mit den 5 Frauen nach Lukas. Und der eine hat halt nur wichtig gefunden, die eine zu erwähnen. Und also alle haben eben die Maria Magdalena erwähnt. Aber der entscheidende Punkt ist ja, dass es Frauen waren. Der entscheidende Punkt ist, dass es der erste Tag der Woche war. Und der entscheidende Punkt ist, dass der Grab leer war. Das finde ich auch schon, das muss man doch schon mal festhalten. Ja, das habe ich nochmal eingeschoben, weil tatsächlich solche Fragen mir auch öfters nach den Vorträgen gestellt werden. Und ich möchte auch nochmal betonen, Historiker gehen von Quellen aus Und zunächst einmal gehen sie davon aus, dass die Quelle vertrauenswürdig ist, es sei denn, es gibt Gründe, das anzuzweifeln. Ich hatte ja Beispiele genannt bei Lukas, dass bei dem ein hohes Maß der Zuverlässigkeit gegeben ist, weil die Sachen, die wir bei ihm überprüfen können, stimmen. Das ist enorm wichtig und gut. Aber man kann sich vorstellen, wie groß das Geschrei in der Presse wäre, wenn auch nur irgendeine Sache nicht stimmen würde. Also, ach, da stimmt's ja schon nicht, da wird es sonst auch nicht stimmen. Ganz im Gegenteil. Alles, was wir überprüfen können, stimmt. Das war ein Mensch, dem an Genauigkeit lag. Und die Historiker sagen, der Kritiker hat die Beweislast. Also man kann sich immer überlegen, ja, könnte es auch nicht noch ganz anders gewesen sein. Ja, im Leben kann immer alles noch ganz anders gewesen sein. Aber die entscheidende Frage ist, was sagen die Quellen aus und wie stark kann der Kritiker seine Kritik tatsächlich begründen? Dass man alles sagen könnte, es könnte anders gewesen sein, das war. Und ich glaube, jeder kann in seinem Leben Dinge erzählen, die ganz unglaubwürdig klingen, aber sie haben stattgefunden. Das ist ja das Entscheidende. In der Geschichte findet nicht nur das statt, was glaubwürdig klingt. Manchmal finden ganz ungewöhnliche Dinge statt. Okay, das war nochmal ein ganz kurzer Einschub, bevor jetzt mein Schlusssatz kommt. Ich hatte ja ganz persönlich begonnen. Ich habe gesagt, für mich war die Frage der Auferstehung eine ganz wichtige Frage in meinem eigenen Leben und konfrontiert durch den Schulfreund, der neben mir saß. Und als Student habe ich auch mit vielen anderen Historikern, Althistorikern, Professoren, Assistenten und anderen Doktoranden gesprochen. Ich war ja da auch da drin in dem Club und wollte mit denen wissen, was denkt ihr eigentlich über die Auferstehung? Und irgendwann mal ist mir aufgefallen, dass die Leute eigentlich sehr positiv darüber gedacht haben. Also dass sie gesagt haben, ja, eigentlich historisch gesehen muss stattgefunden haben. Also es ist nicht so, dass ich Christ dadurch geworden bin, dass man mir die Auferstehung Jesu hätte historisch beweisen können. Sondern es ist eher ein anderer Vorgang. Der Vorgang ist der, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ja, ist das nicht doch mehr so eine Glaubensfrage? Da muss man halt, so eine theologische Frage. Und als Historiker lässt man besser die Finger davon, kann man sowieso nichts sagen. Und ist ganz unwahrscheinlich. Und dann habe ich festgestellt, auch durch das Gespräch mit den anderen, eigentlich, das hat mir auch einer gesagt, eigentlich müsste ich als Historiker sagen, er ist auferstanden. Aber hat er gesagt, wenn das stimmt, dass er auferstanden ist, dann stimmt noch viel mehr im Neuen Testament. Und dann muss ich mein Leben ändern und das will ich nicht. Und noch bevor ich was sagen konnte, hat er zu mir gesagt, ich weiß, dass ich mehr zurückbekomme, als ich abgebe, aber ich kann nicht. Andere Leute haben Erwartungen an mich, ich kann nicht, ich kann das nicht, hat er gesagt. Und ich bin dankbar dafür, dass ich dass Gott mir die Freiheit geschenkt hat, zu sagen, ja, wenn das so ist, dann gebe ich mein Leben aus der Distanz auf und folge Jesus nach. Es gibt kein Leben aus der Distanz. Also sich mit Argumenten beschäftigen, so wie wir das heute Abend auch teilweise gemacht haben, das ist wichtig. Argumente sind wichtig. Für mich war das auch wichtig. Aber Argumente sind nicht unser Leben. Also es gibt kein Leben aus der Distanz. Es gibt auch keine Nachfolge von Jesus aus der Distanz. Das ist mir aufgegangen, damals, als ich Doktorand der alten Geschichte in München war. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich heute Abend hier bin. Vielen Dank.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank.